Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wissensdurst. In der heutigen Folge wollen wir über Promi-Weine sprechen, weil mittlerweile scheint es ja schon fast zum guten Ton zu gehören, als da irgendwie einen eigenen Wein rauszubringen. Unter anderem Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer haben schon einen, Apache hat einen und jetzt auch die Fußballstars Mats Hummels, Robin Gosens und Christoph Kramer. Und ja, da haben wir gesagt, eigentlich wäre das doch mal ganz spannend zu verkosten, wie das jetzt eigentlich so genau schmeckt, was da so produziert wurde. Mit dabei ist natürlich wieder die Janina Huber.
Hi, ja, ich freue mich, weil das Thema ist für mich auch echt speziell, beschäftige ich mich eigentlich gar nicht mit und deswegen bin ich super gespannt, wie die Weine heute schmecken werden. Und wir machen das heute jetzt nur zu zweit, Vanessa, die Rebecca ist nicht da, aber du hast Ersatz besorgt.
Richtig, genau, die Rebecca ist leider diesmal nicht dabei, aber wir haben gesagt, wir machen das trotzdem zu dritt und haben uns einen Gast dazu geholt und zwar Milton Sidney Curtis, schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke schön, freut mich. Ich bin ja der Rebecca-Ersatz heute und... Ich weiß nicht, wie du auf mich gekommen bist damals, ich glaube über den VDP, über die Vorpremiere, glaube ich, war das. Da hast du mich ja damals auch zitiert in der Zeitung, wenn ich es richtig im Kopf habe damals. Ne? Es hat mich sehr gefreut und jetzt habt ihr mich gefragt, ob ich mit euch Promi-Weine trinken möchte und ich hatte total Bock. Die Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum gerade ich oder warum ich mich um Promi-Weine kümmere oder so. Ja. Und ich schreibe viel über Wein auf Instagram und versuche so ein bisschen so eine neue Weinsprache zu entwickeln und den Umgang mit dem Thema Wein so ein bisschen aufzubrechen und lockerer zu machen. Und irgendwann ist dazu gekommen, dass ich also Supermarktweine angefangen habe zu rezensieren, Promi-Weine etc. pp. Und dann kam es irgendwann auch mal dazu, dass ich über drei Freunde geschrieben habe. Das hat dann sehr polarisiert und so hat sich es ein bisschen entwickelt.
Ja. Ich bin mega gespannt, weil ich habe deine Posts gelesen und die haben Pfeffer.
Genau, das war auch mitunter ein Grund, warum ich auf dich gekommen bin tatsächlich. Ja. Genau, also angefangen hat es wirklich, dass ich deine Reviews gesehen habe von der Vorpremiere vom VDP, also Verein Deutscher Prädikatsweingüter, haben wir jetzt ja auch schon öfter drüber gesprochen. Ja. Und ich fand es halt ganz cool, dass du halt auch wirklich so ein bisschen anders, ungeschönt einfach gesagt hast, was du denkst über die Weine. Und natürlich hat mir vor allem gefallen, dass du gesagt hast, dass die Pfalz mit Abstand die meisten Banger am Start hatte auf der VDP-Premiere.
Ja, das hat mir damals lustigerweise die Sophie Christmann geschickt, den Zeitungsartikel.
Ja, ich habe es gesehen, genau.
Fand ich sehr witzig, weil im Verlauf des Textes waren ja sehr viele auch, ich sag mal, renommierte Weinkritiker und du bist gleich mit mir als Zitat eingestiegen. Das war sehr witzig.
Ja, es war halt sehr griffig. Es war so, die Pfalz ist die Region, die die meisten Hits irgendwie
auf Lager hatte. Ja, genau, wie so eine Compilation-Platte so ein bisschen war es aber auch, muss man an der Stelle sagen.
Cool.
Ja.
Genau. Ach, das hören wir so gern, gell?
Das hören wir gerne und es war so ein schönes, griffiges Zitat. Deswegen habe ich damit angefangen und bin dann da auch ein bisschen durch dein Instagram-Profil gestöbert und habe dann gesehen, dass du auch über die drei Freunde, also das ist der Wein von Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer, sondern dazu sagen, für die, die es nicht wissen.
Oder der dritte Freund, das weiß man bis heute nicht, aber...
Ja, Moment, da reden wir drüber.
Genau, und auf jeden Fall habe ich gedacht, das könnte doch ganz spannend sein.
Ja. Ich habe es auch länger nicht mehr getrunken, muss man sagen. Ich habe es nur für die Review damals getrunken und seitdem nur noch einen einzigen Promi-Wein probiert und bin voll gespannt und freue mich auch ein bisschen. Und mir wurde auch letztens wieder einige Promi-Weine geschickt. Einen davon probieren wir heute ja auch und deswegen bin ich echt neugierig.
Richtig, ich nämlich auch. Ich habe auch keinen der Weine bisher vorher probiert, bin aber auch sehr gespannt und genau den Wein, den dir vermutlich auch einige geschickt haben, das ist der Herbstmeister, das verrate ich jetzt mal schon, von Mats Hummels, Robin Gosens und Christoph Kramer. Und für uns Pfälzerinnen und Pfälzer natürlich auch wieder interessant, weil die Trauben aus der Pfalz sind, nämlich aus dem Zellertal. Und genau, in Kooperation mit Philipp Kuhn aus Laumersheim, im Kreis Bad Dürkheim und H.O. Spanier aus Rheinhessen. Aber zur Geschichte später noch mehr, nur da war auch so das Thema in der Redaktion, ja, okay, jetzt haben die Fußballer auch einen Wein rausgebracht, aber wie schmeckt es eigentlich und was hat es damit auf sich? Und deswegen
braucht
sind wir
man
heute
das?
Hier.
Ja.
Genau.
Ja,
ja, nice. Und ich würde sagen, dann reden wir gar nicht lang drum rum und fangen mal an mit dem ersten Wein, oder?
Yes. Gut. Auf jeden Fall.
Also jetzt haben wir den ersten Wein im Glas, den Drei-Freunde-Riesling von Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer. Trocken ausgebaut, allerdings trotzdem mit 8,7 Gramm Restzucker, Säure 6,6 Gramm aus dem Jahr 2023 und aus Rheinhessen. Und jetzt würde ich sagen, wir probieren mal. Milton hat schon so ein bisschen gegrinst beim Reinriechen.
Ich finde, man könnte blind auch denken, es wäre irgendwie ein Chardonnay oder so, wenn ich so.
Es riecht halt so ein bisschen süßlich, ja. So,
es ist sehr breit.
Gibt auf Englisch Honeysuckle.
Das ja, ist so ein bisschen.
So was Blütiges, ja, ja. So süße Blüten.
Also ja, typischer Riesling ist es jetzt nicht unbedingt. Ich hätte es mir viel kitschiger vorgestellt.
So ein bisschen Eistee, aber es geht.
Ein bisschen, aber der Grauburgunder dagegen war auf jeden Fall richtig Tschernobyl dagegen, so ein bisschen so. Und das muss ich sagen, ist jetzt irgendwo.
Der Grauburgunder war der erste, den
das du probiert hattest. Das war der erste, den ich damals getrunken habe, mal für diesen Post, den ich geschrieben habe. Und ich muss sagen, das ist jetzt, schmeckt halt nicht, schmeckt irgendwie wie ein Chardonnay oder ein Weißburgunder ein bisschen mehr als ein Riesling, würde ich sagen. Also blind würde ich da nicht unbedingt auf Riesling tippen. Es schmeckt auch ein bisschen reif, finde ich irgendwie so ein bisschen. Genau. Als hätte man eine Traube vielleicht zu lange irgendwo rumgelungert, irgendwo in der Sonne so ein bisschen.
Es riecht süß, ne?
Es riecht süß, es riecht so sehr, also irgendwie auch spät gelesen irgendwie so ein bisschen, so was Rosiniertes. Und ja, sagen wir so, wenn du mich jetzt zu dir nach Hause einlädst und es gibt nur das zu trinken, dann rufe ich auf jeden Fall mal bei Gorillas an, falls das noch ist, und bestell mir irgendwas anderes. Aber ja, wirklich sexy finde ich es nicht. Ich weiß nicht, wie geht's denn dir mit dem Wein?
Ja, ich war auch total gespannt, weil ich im Vorfeld natürlich auch schon ein bisschen was gehört habe und dachte aber, dass ich jetzt mit einem weniger trainierten Gaumen wie ihr zwei jetzt vielleicht da genau doch in die Zielgruppe falle, aber mir schmeckt es jetzt tatsächlich nicht so.
Hat irgendwas auf dem Gummibärchen, ich weiß auch nicht.
Ja, ja, der hat so Kaltgäraromen.
Halt irgendwie, naja. Genau. Was meinst du, Janina?
Ja, also der hat halt diese Kaltgäraromen, ne? Also der wurde auf jeden Fall, man hat so das Gefühl, dass der recht technisch gemacht worden ist, wenn ihr so an diese weißen Gummibärchen denkt.
Ja, voll.
Das ist da, wie du jetzt eben gesagt hast, recht offensichtlich und die Säure könnte halt ein bisschen prägnanter sein. Also das ist ein relativ weich gemachter Wein.
Ja, weich gespült, halt Kommerz.
Ja, keine Prägnanz. Wenn man jetzt hier WSET-Verkostung machen würde, würde man sagen, ein einfacher Wein. Nee. Und dann würde man seine Punkte bekommen, oder da bin ich mir sicher.
Ein einfach beschissener Wein.
das Ding ist, genau, ja, das darfst du jetzt so sagen, aber ich sehe es auch immer so ein bisschen, es gibt eine Zielgruppe für sowas. Voll. Und ich denke dann immer an meine Mutter, die mit Sicherheit, hallo Mama, zu Hause ganz tolle Dinge eingeschenkt bekommt und nicht sowas, aber nichts. Nichtsdestotrotz gibt es, so wie sie, viele Personen, die trinken gern eher neutrale Weine.
Ja, das Einzige, was ich dann immer da wichtig finde, zu betonen, dass es halt sehr teuer ist für das, was es dann ist am Ende.
Genau,
voll. Dass man dafür dann 9,90 Euro zahlt, finde ich dann schon fast frech so ein bisschen. Da meist man halt, dass viel Geld ins Marketing schließt, in die Taschen der Stars, in die Taschen der Ausstattung, in die Reels, die gedreht werden, eben nicht ins Lesegut oder in den Rütteltisch oder in die Spontangärung oder ins Fooder oder keine Ahnung, was wo das Zeug eben ausgebaut wird.
Also am Ende der Nahrungskette steht halt derjenige, der die Trauben produziert hat und der hat sehr wenig Geld für diese Trauben erhalten. So. Und es war natürlich nicht nur ein Mensch, sondern mehrere Menschen, die da im Weinberg gearbeitet haben für diesen Wein, lässt sich nicht zurückverfolgen.
Ja. Genau, dazu kann man vielleicht auch noch auflösen, die dritte Freundin, dritter Freund vom Anfang. Also ursprünglich ist das Projekt da gestartet mit der Juliane Eller, die aber inzwischen nicht mehr mit dabei ist. Und auf Nachfrage wird mir jetzt gesagt, dass eben inzwischen ein Vertragswinzer die Trauben produziert oder den Wein und es dann eben in einer großen Kellerei an der Mosel abgefüllt wird. Das heißt, auch auf der Webseite, du siehst eigentlich nicht, welches Weingut da dahinter steht, weil es eben einfach...
Eigentlich ist das Konzept mittlerweile tot, könnte man sagen, weil es wurde ja damals so gegründet auch, dass es eben eine Winzerin macht mit zwei Promis im Endeffekt, was ja auch eine nette Story sein kann, wenn die zwei Promis so ein bisschen vinophil sind und dann vielleicht auch mal im, um es wie im Feld sozusagen, Wingert steht und nicht im Wengert. Aber eigentlich ist es irgendwie, man fragt sich halt nach der Sinnhaftigkeit immer so ein bisschen, ne? So.
Gut, es scheint, glaube ich, schon zu funktionieren, weil mittlerweile haben sie über 5 Weine im Angebot, jetzt auch alkoholfrei, Glühwein.
Super.
Wird immer besser. Ja, wo ist der Sekko?
Bitte hör auf.
Nee, tatsächlich Sekt, da habe ich extra nachgeguckt. Ja. Aber ja, es steht auch auf der Seite Everybody's Darling, also sie wollen Easy Drinking Weine machen, steht auch so da. Genau, 9,90 Euro jetzt für den Riesling zum Beispiel.
Man muss jetzt sagen, wenn man hier in der Pfalz sitzt, irgendwo, da fährt man halt so einen geilen Weingut ab Hof, irgendwie nimmt sich ein Sixer mit für einen Wein. Ich weiß nicht, was man da ab Hof zahlt, 6,90, 7 Euro, 8 Euro,
kriegt
9 Euro
und
kriegt mega Stoff. Und das ist auch immer so ein bisschen mein Appell an die Leute, dass man eigentlich, das Ding ist jetzt nicht komplett, also dafür musste niemand in den Knast schicken oder so, aber irgendwie ist es halt für 9,99 Euro, denkst du dir schon, da geht schon mehr. Und gerade in der Pfalz oder so, wo du echt viele gute Weingüter hast oder so, da kriegst du halt für das Geld einfach viel mehr Wein. Und wie du gesagt hast vorhin, da steht halt der Wein am Ende der Nahrungskette und davor kommt das Marketing, die Vermarktung, die Stars, die Promis, wer auch immer. Und wir wollen ja eigentlich einen geilen Wein und dann kommt der Rest. Und auch so, dass der Winzer daran was verdient für sein Handwerk und dass das Geld ins Handwerk fließt und nicht ins Marketing eben. Ne? So, und das kommt da zu kurz. Und meiner Meinung nach kann man das schon schmecken, dass es halt irgendwie weichgespülter Kommerzwein ist, irgendwie für die breite Masse, der keine Seele hat im Endeffekt.
Ja. Jetzt mal, also abgesehen vom Geschmack, wo mit Sicherheit viele Leute da ja, okay damit wären, ja, und wir da ja schon mit ein bisschen einem anderen Anspruch dran gehen, das kann man ja ruhig so sagen,
ja,
wie du es gerade gesagt hast, ne, am Ende der Nahrungskette steht da eigentliche Produzent, die Produzentin, wer auch immer es ja tatsächlich war, ja, wir bräuchten fairen Promi-Wein,
so, genau,
wo dann irgendwie so ein Mindestabnahmepreis ja garantiert ist, wie bei der Milch, ist weil so sonst ist es tatsächlich so, dann nützt es ja auch der ja Branche nichts. Grundsätzlich denke ich schon, dass es nützen kann, um eben Leute ans Produkt ranzuführen. Ja. Wenn jetzt über diesen Wein 100 junge Leute dann weitergehen und dann bei einem Winzer einkaufen.
Das ist halt die Frage, genau.
Ne, dann wäre es ja cool.
Dann ist es cool, wenn das stattfindet. Das ja wäre interessant herauszufinden, ob da wirklich Leute danach einen Absprung schaffen irgendwo. So. Und,
ja, aber wenn sie da hängen bleiben, dann ist der Branche quasi eigentlich nicht so gedient, genau, weil es genau Preisdumping wahrscheinlich so im Hintergrund
exakt,
so ein
definitiv
bisschen ist. Und das ist natürlich doof.
Mhm. Und ich meine, wir sitzen ja alle hier. Ich meine, ihr habt einen Wein-Podcast, so ich schreibe über Wein. Und wer sind die Leute, die wir anhimmeln oder die wir toll finden? Das sind die Winzer und die Winzerinnen. Wegen denen ja sitzen wir hier so.
Auch
wir treffen uns heute nur, weil es Wein gibt. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass wir denen irgendwie schauen, dass wir die huldigen irgendwo und sagen, hey, geil, dass es Winzer gibt in der ja Pfalz oder wo auch immer bei mir in Württemberg, die echt cooles Zeug machen. Und da ist der Winzer halt einfach ein gesichtsloser Johnny, der irgendwo so rumlungert ja und halt Trauben abliefert. Ne? Ja. So.
Genau, also ich glaube, da muss man tatsächlich auch total differenzieren, weil wir haben ja heute auch verschiedene Promi-Weine und die unterscheiden sich auch in ihrer Machart und auch, wie sie vermarktet werden und so weiter. Zum Beispiel beim nächsten weiß man, von welchem Weingut die Trauben kommen oder der Wein. Das ist nämlich der Apache-Wein von genau, Apache 207.
Ich freu mich sehr. Mit Disco-Kugel.
Genau, mit Disco-Kugel auf dem Etikett. Niederfelder ist seine Weinmarke sozusagen, weil er ja ein Pfälzer Bu ist, wie er selber auch auf dem Etikett stehen hat.
Niederfeld ist hier ein Ort, ne?
Für mich. Stadtteil, ja, ein Stadtteil von Ludwigshafen, okay, ja, genau. Und in Kooperation mit dem Weingut Faubel in Maikammer an der südlichen Weinstraße macht der jetzt bereits den dritten Jahrgang von dem To Set To Disco Cuvée. Da haben wir eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Weißburgunder. Und das probieren wir doch
und jetzt. Und To Set To Disco ist ein Song von ihm, ne? Hattest du gesagt.
Richtig, okay, genau.
Ja. Okay, der hat schon mal mehr Farbe, ne? Wenn ihr euch den anguckt, merkt man direkt so, der hat intensiveres Gelb.
Mhm. Der riecht auf jeden Fall auch um einiges kitschiger als der Drei Freunde.
Na gut, Sauvignon Blanc mit drin.
Na.
Ne?
Und das hat, weißt du, Restzucker ist wahrscheinlich auch relativ hoch. 12, 10, 12 Gramm, 8.
Genau, der Restzucker liegt bei 12 Gramm. Ist aber ganz spannend. Ich habe mich gerade heute Morgen noch mit dem Herr Faubel unterhalten, der auch gesagt hat, sie sind mittlerweile schon runtergegangen. Beim ersten Jahr waren es noch 18,
ja,
dann 15, ja, jetzt 12. Dass auch Apache im Geschmack sich verändert hat, ein bisschen erwachsener geworden ist, etwas trockener jetzt besser findet. Was er interessanterweise auch damit begründet hat, dass er zum Beispiel letztes Jahr mit Udo Lindenberg den Song hatte, Komet.
Also erwachsen geworden.
Ja, auch ältere Leute auf ihn aufmerksam geworden sind und damit auch die Zielgruppe sich noch mit verändert hat und man sich jetzt so ein bisschen in die trockenere Richtung entwickelt.
Okay.
Trocken ist ja zum Glück ein dehnbarer Begriff in dem Fall.
Du hast jetzt schon gesagt, er riecht kitschig. Was würdest du noch sagen? Er riecht halt auch nach Sauvignon Blanc.
Ja,
ne?
Total. Also, du hast Sauvignon, das also, das ist so ein bisschen dieses, weiß gar nicht, was bei Sauvignon Blanc immer genau der gewiefte Weinexperte genau sagt, ob das irgendwie so stachelbeerig und grün und grasig und ein bisschen so.
Ja, das
so
ist
eine,
eher so ein exotischer Sauvignon.
Schon exotisch, ja, auf jeden Fall. Ich bin kein großer Sauvignon Blanc-Fan, muss man dazu sagen. Wenn ich
das habe ich mir gerade gedacht.
Wenn ich Sauvignon Blanc bringe, dann eher von der Loire oder keine Ahnung, was irgendwas aus Österreich oder so.
Ja, okay.
Ich kann mir vorstellen, dass es halt geisteskrank bei den Leuten ankommt, weil es ja echt so Zuckerwasser ist irgendwie. Also, weiß ich nicht.
Also ich oute mich jetzt einfach mal. Ich bin großer Sauvignon Blanc-Fan. Ich trinke eigentlich auch gern trockene Weine, aber auch vor allem fruchtig. Und mir schmeckt der ziemlich gut.
Ja.
Also als ich gehört habe, Cuvée, Weißburgunder und Sauvignon Blanc, habe ich gedacht, ja, das könnte was für mich sein. Und auch da wieder hatte ich mich ja auch mit dem Winzer drüber unterhalten. Der hat auch gesagt, für ihn darf es gern auch noch weiter in die trockenere Richtung gehen, Entwicklung und so weiter. Aber man muss halt auch da wieder bedenken, was ist die Zielgruppe?
Ja.
18- bis 30-Jährige, die vorher vielleicht noch gar nicht mit dem Produkt
in Berührung sind. Vermutlich auch nicht nur 18, oder? Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen, finde ich, bei so Rappern ganz interessant auch. Das ist schon ein bisschen, wir reden über Alkohol und so. Und
natürlich ab 18.
Ich glaube, dass es da schon auch, also die Zielgruppe sehr tief runtergeht. So, das finde ich immer sehr spannend, wenn man so jemand ist mit einem sehr jungen Publikum, wo man sagen muss, finde ich teilweise kritisch zu betrachten, um ehrlich zu sein. Hm. Ich finde hier das Storytelling irgendwo in Summe, finde ich es aus Marketing-Sicht jetzt so ein bisschen schlüssiger als bei 3 Freunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich finde jetzt dieses Niederfelder ist hier eine Ortschaft irgendwo. Ja. Ist ja fast schon süß, weil man muss ja sagen, an der Stelle Apache ist ja schon mittlerweile ein Superstar irgendwie
ja,
so.
Ja, aber verwurzelt hier halt.
Irgendwo verwurzelt, das finde ich fast schon nett. Hm. Warum das jetzt Too Sad to Disco Queer heißt, weiß wahrscheinlich keine Ahnung.
Weil es eben zu seinem Song-Release damals rauskam.
So ein bisschen. Ja.
Und jetzt genau die Wurzeln, das war auch so ein bisschen das Storytelling dahinter, dass er halt auch gesagt hat, er ist hier verwurzelt, er ist hier aufgewachsen, er will der Region auch ein bisschen was zurückgeben, weil aus Geld, also monetärer Sicht.
Das muss er nicht machen wegen Cash.
Nee, muss er das nicht machen.
Weiß man, weißt du zufällig, ob das über den, ob er die Idee hat, einen Wein zu machen oder ob der Winzer die Idee
genau,
hatte?
Genau, wie kamen die zusammen, habe ich mich auch schon gefragt.
Tatsächlich war das die Idee von Apache oder Volkan, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Und er hat dann quasi
Leute gesucht. Okay.
Genau, und bei denen hat es dann gematcht.
Ja.
Und deswegen sind die jetzt auch schon zum dritten Mal da in Kooperation. Er hat auch zum Release des Songs und des Weines damals eine White Party auf dem Weingut in Maikammer gemacht.
Voll meins. Fast schade, dass ich da nicht sein konnte.
Ja,
sieht man heute.
Der ist ganz schwarz, muss man dazu sagen. Du auch, ja, ein bisschen abgestimmt.
Ich hebe mich etwas ab. Ich wollte auch erstmal einen
weißen Pulli. Ja, aber du hast doch vorhin gesagt, dass die Weine nur ab Weingut zu haben sind, oder?
Nee, also entweder über die Website oder... Nee, genau, also über die Website.
Genau.
Ich habe jetzt die Flasche im Weingut geholt. Das ist auch die ganz neue Abfüllung, muss man vielleicht noch dazu sagen. Das ist jetzt der 2024er. Da ist noch nicht mal hinten das Etikett drauf. Das war jetzt wirklich zum Verkosten quasi eine Ausnahme. Der geht jetzt aber wahrscheinlich so Ende Dezember in den Verkauf.
Was kostet das Ding?
Der kostet zwischen 11 und 12 Euro. Also sie haben sich noch nicht ganz geeinigt, glaube ich.
Kannst du ja auch einfach einen Gutswein holen von dem Weingut wahrscheinlich für weniger Geld.
Ja, wobei, glaube ich nicht, weil du hast ja schon gesagt, und ich kenne natürlich das Weingut auch, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was das Weingut sonst machen würde.
Was machen die so? Ich kenne die ja gar nicht.
Die sind für Riesling auch bekannt.
Okay.
Ja, also so ein richtig gut angesehener Rieslingerzeuger.
Ach, krass. Okay.
Ja, also gutes Pfälzer Mittelfeld. Kennt man einfach den Namen bei uns in der Region. Und
aber kriegt man dann Gutsriesling dann bei dem vielleicht auch für seine 10 Euro oder so in die Richtung irgendwo?
Ja, sogar,
wahrscheinlich schon, ne?
Ich weiß es nicht ganz genau, die Preisstruktur. Aber ich finde es irgendwie schon auch cool, dass da jetzt auch ein Winzer sagt, okay, ich gehe da einen Kompromiss ein. Du hast eine Zielgruppe, die willst du ansprechen, ich kann dir das liefern. Wenn er da auch dazu steht, ja, dass das ein Kompromisswein für ihn ist, finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Und wegen Zielgruppe wollte ich sagen, dadurch, dass es ja nur übers Weingut oder über deren Webshop dann zu haben ist, ist es ja wieder ein bisschen eingeschränkter und ist jetzt nicht so, dass es im Supermarkt rumsteht. Also das ist jetzt, glaube ich, nichts, wo es um Kommerz geht. Ne? Da geht es dem Apache wirklich drum, die Region zu feiern.
Also er hat so ein bisschen noch weiter zum Hintergrund so erzählt, ja, er war halt früher auch immer auf Weinfesten unterwegs mit Freunden und sie hätten sich immer drüber gestritten, welcher Wein denn jetzt am besten ist.
Glaube ich ihm auf jeden Fall.
daraufhin dann.
Aber ich weiß, könntet ihr die Flasche leer trinken? Also ich wäre fast, wenn ich mich entscheiden müsste, mehr beim 3-Freunde-Wein gefühlt.
Weil er ein bisschen trockener ist.
Viel.
So,
das ist schon, also halt schon ein bisschen schmierig und kitschig irgendwie so ein bisschen. Es wird schon sehr...
Ja.
Bonbon, also davon eine Flasche und boah, da muss ich erstmal.
Doch, also ich könnte den.
Ich glaube, nicht richtig einen Schädel, aber maximal einen richtigen Atomschädel.
Also ich weiß, warum du das Aroma nicht so gern. Ja, ich weiß, warum du das Aroma nicht so gern magst, weil das halt so ein. Das ist halt so ein Sauvignon Blanc, der so ein bisschen rausspringt, ne? Und es gibt viel elegantere Sauvignons, aber die muss man auch wieder so erklären und die muss man sich erobern. Das ist so einer, den mögen wahrscheinlich viele Leute schnell, weil er halt dieses Limo-mäßige hat.
Ja, ich meine, wir sind ja auch alle überzuckert im Endeffekt. Das ist ja so.
Ich finde es nicht schlecht gemacht. Für mich persönlich hätte er auch wieder zu wenig Säurespannung, aber ich bin ein Säurefreak. Du machst nichts mehr. Ich finde es jetzt aber auch nicht so. Ich finde es nicht so verkehrt, muss ich sagen.
Und vielleicht wollte
ich. Wie viel Alk hat es?
Alkohol. Hat der so. 11,5%.
Okay. Ja, genau.
Und vielleicht dazu noch von wegen Kompromisslösung, das glaube ich jetzt auch nicht. Also es war schon so der Deal zu sagen, mein Name steht ja schon auch mit auf dem Etikett. Also es müssen alle Seiten damit irgendwie d'accord sein, was sie da jetzt in die Flasche füllen. Und das fand ich auch ganz spannend, weil wir uns auch immer fragen müssen, so wie viel wirken denn die Promis am Ende an diesem Wein wirklich mit, dass man jetzt sagen kann, das ist jetzt der Wein von XY.
Und was ich mich immer frage, ob die ihr Zeug auch selber saufen, so ein bisschen, um ehrlich zu sein.
Also in dem Fall schon, oder?
Genau. Also das würde ich schon, finde ich, was witzig, wenn ich mir vorstelle, wie der so zu Hause hockt, keine Ahnung, wie der mittlerweile wohnt, in irgendeinem Chalet wahrscheinlich und dann da rumsitzt und sein Too Sad to Disco
Aber seinen eigenen Wein trinken, ist das schon mal cool.
Dann finde ich es wiederum okay, wenn die selber trinken, auf jeden Fall. Es ist immerhin ehrlich, sag ich mal so ein bisschen.
Ja. Genau, also...
Meins ist es nicht, um ehrlich zu sein, aber ich, wie du sagst, ich glaube, wenn du, das ist natürlich auch wieder... Kommerz irgendwo und weichgespült, sehr, sehr süß ja, in dem aber Fall.
Das ist kein finanzieller Kommerz, ne? Nee. Also in dem Fall.
Nee, ich glaube, der wird damit jetzt nicht. Also der ist schon reich, der wird dadurch ein bisschen reicher, sagen wir es mal so. Und ich finde es lustig, ich finde, dass es authentisch ist, immerhin irgendwo, weil er von hier kommt und das steht da auch drauf. Und so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding, muss man auch sagen, ist ja immer so ein bisschen für die, die nicht im Hip-Hop sind, immer wichtig, so ein bisschen seine Hood zu representen irgendwo. Und das macht er ja irgendwo dadurch. Und ist witzig, aber ich, ja.
Ja, also.
Selbes Fazit wie davor, wenn du das zu Hause mir anbietest, dann steige ich lieber zum Leitungswasser um.
Mensch, was machen wir jetzt?
Also, wir müssen auf jeden Fall noch drauf zurückkommen, was ich dir anbieten kann, was du dann trinken würdest. Ja. Vielleicht kommen wir ja noch zu Wasser.
Aber klar ist auch der Restzucker, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man ein trockener Weintrinker ist, dann trinkt man vielleicht ein Riesling-Kabinett oder so, das kann man
der
machen.
Der hat dann halt Säure, ne?
Der das hat eine Säure, so. Der hat eine Spannung. Also, für die, die zuhören und es nicht verstehen, ich finde, ein Zucker braucht immer eine Säure, die dagegen hält, um ein bisschen eine Spannung aufzubauen. Und hier hast du halt Zucker, Zucker, Zucker.
Ja.
Da kann ich auch eine Sprite trinken oder irgendeine Holunder. Blütenschorle im Endeffekt. Es ist für die Zielgruppe vermutlich total okay.
Ja,
meins ist es nicht.
Ist aber gut gemacht. Also das passt schon. Ja.
Genau, also ich denke, da muss man halt auch nach wie vor differenzieren, wie schon gesagt, die Zielgruppe, die angesprochen werden soll, die wird erreicht und es ist trotzdem handwerklich gut gemacht. Ob es einem dann schmeckt oder nicht, ist halt die andere Sache.
Auch wieder die Frage, wo der Abschwungpunkt ist im Endeffekt. Bei ihm kann ich mir diese Story sogar auch vorstellen, dieses, dass man halt früher vorgeglüht hat und jetzt macht er sich halt seinen eigenen Stoff, so ein bisschen blöd gesagt, ne?
Also zumindest wurde mir nochmal versichert, dass er halt schon insofern mitwirkt, als dass er wirklich jede Cuvée selbst probiert und da auch nichts in die Flasche kommt, was ihm nicht schmeckt. Mhm. Also was Apache nicht schmeckt, wird da nicht reingefüllt. Und ja, das finde ich, ist ja dann schon irgendwo...
Das ist doch okay.
Ja.
Ja.
Okay, dann gehen wir mal zum nächsten und gucken, ob euch davon was noch einen Schluck weiter schmecken würde.
Machen wir die Big Box, auf die ich sehr gespannt bin.
Genau, jetzt wird's fancy allein schon von der Aufmachung. Sieht man schon direkt, da ist investiert worden. Das ist nämlich ein schwarzer Karton, wo dann Herbstmeister draufsteht mit den Unterschriften von Mats Hummels, Robin Gosens, Christoph Kramer, Fußballprofis und H.O. Spanier, also Hans-Oliver Spanier aus Rheinhessen und Philipp Kuhn aus Laumersheim. Die, wie gesagt, beide Wingert, wie wir in der Pfalz sagen, im Zellertal haben, weil das ist eben nicht nur das nördlichste Anbaugebiet in der Pfalz, sondern auch das einzige in Deutschland, was tatsächlich zwei Anbaugebiete vereint, nämlich eben auch noch Rheinhessen. Mhm. Deswegen wurde das quasi ausgewählt.
Ich bin sehr gespannt. Michael, ich muss erzählen dazu, mir wurde, also dadurch, dass ich ja so ein bisschen der Promi-Wein-Beauftragte bin irgendwie so ein bisschen, weil ich das öfters mal präzensiere, auch auf meinem Instagram, wurde mir das zahlreich geschickt und ich war natürlich sehr neugierig und habe mir aber dann relativ zügig gedacht, ey, nee, das kaufe ich mir jetzt nicht, das Ding kostet irgendwie auch
29 Euro.
Habe ich mich auch erstmal gefragt, okay, interessant, konzeptionell so ein bisschen spannend, ob sich jetzt Generation Weber Grill auf einmal 29 Euro Wein irgendwie kauft. Was man natürlich sagen muss, die Winzer sind natürlich beide maximal seriös.
Sehr renommierte Winzer.
Sehr renommiert, gerade Spanier ist ja schon auch sehr bekannt irgendwie so, sage ich mal. Also bei euch natürlich Kuhn aus der Pfalz, ich bin noch den HO irgendwie ein bisschen mehr, die Weine.
Ich sag mal, preislich ist halt Spanier auch nochmal einen ganzen Ticken drüber. Ja, und safe. Deswegen habe ich da auch aufgehorcht bei der Meldung, wo ich dachte, okay, das ist wirklich absolutes Premium-Weingut, was hier sowas macht.
So, ich habe mir natürlich die Website durchgelesen, also so sie betonen, das ist ein Premium-Produkt und ganz toll.
Genau.
Und da fragt man sich natürlich wieder, finde ich, die alles... Entscheidende Frage, wo ist die Sinnhaftigkeit, wo ist das Konzept?
Und das erste rein, ich habe ja Erwartungen, und das erste reinriechen ist hier jetzt wirklich so, wenn du eine Erwartung hast und du riechst rein und es wird irgendwie was anderes bestätigt, wird das, was du, okay, ich sag jetzt noch nichts, wie findet ihr das?
Ja, mal, es riecht ein bisschen lustig. Süßlich auch auf jeden Fall so.
Ja. Ganz genau, weil Zellertal, Zellertal.
Ist Zellertal eine warme?
Ist total kühl, karger Kalkboden, momentan eher so in die reduktive Richtung unterwegs, also Weine, die sehr...
Aber es riecht so, als wäre das Gefühl ein bisschen warm dort.
Ja,
auch, ne?
Ja,
so,
genau.
So riecht es jetzt für mich, wenn ich jetzt nicht die Lage wüsste. So,
sind eigentlich Weine, die sehr karg sind und die von sehr viel Spannung leben und momentan halt eher so was würzig-rauchiges haben.
Ja,
und
davon
deswegen
hat man
ist Zellertal gerade so angesagt. Genau, und dann riechst du dran und denkst so, okay, riecht nach Frucht. Aber gut,
das ist die Frage, wer da die Zielgruppe ist. Ne? Wie gesagt, ist das Generation Weber Grill, die sich irgendwie dann keine Ahnung was, die Wiesenhof-Brutzler irgendwie auf den Grill jagen irgendwie und dann dazu das trinken. Das finde ich halt immer spannend. So, wer ist Zielgruppe? Wer kauft sich das? Ist das fast schon ein Merchandise-Artikel? Ne? Ist immer so, ich finde hier, ich habe mir das auf der Website dann durchgelesen, da hieß es, die alle drei sind miteinander befreundet und sie trinken gern Wein und Hü und Hot und haben jetzt ganz toll in Anführungszeichen ihren eigenen Wein. Ich denke halt immer so, das ist irgendwie auch für so einen echten Winzer, eine echte Winzerin auch immer so ein Schlag ins Gesicht, wenn so ein Promi sich jetzt endlich freut, mal seinen in Anführungszeichen eigenen Wein zu haben, obwohl er im Endeffekt halt nichts macht so wirklich. Ne? Ist halt, und für den Preis, die Zielgruppe, I don't know, ich finde es sehr diffus. Ich muss sagen, wenn man das konzeptionell betrachtet, und ich komme aus dem Marketingbereich, finde ich da, ich finde das irgendwie relativ stimmig, drei Freunde irgendwie, das macht schon Sinn, auch wenn jetzt, wie gesagt, dieser dritte Freund ja weg ist. Und auch
das ist der Wein, ne?
So, das ist der Wein. Apache irgendwie ist irgendwo stimmig, auch wenn ich es nicht trinken wollen würde. So eine süße Story. Und da habe ich mir echt gefragt, why?
Also ja, ich würde sagen,
du hast ja am besten dazu recherchiert, vielleicht kannst du uns noch mal ein paar...
Richtig, genau. Also wir haben hier auf jeden Fall eine andere Zielgruppe, beziehungsweise von vornherein anders aufgezogen. Also wir haben zum Beispiel von dem Riesling tatsächlich auch nur 2500 Flaschen. Und es ist von vornherein auf eher Exklusivität, hohe Qualität und so angelegt gewesen. Also was auch Robin Gosens dann gesagt hat, aufgrund der Nachfrage so, warum 29 Euro? Dann so, ja, wir wollten von vornherein nur beste Qualität. Deshalb eben Handlese und so weiter. Und da spricht man natürlich eine ganz andere Gruppe an, als jetzt mit den anderen zwei. Deswegen war ich da besonders neugierig. Ich hatte auch, weil du eben gesagt hast, die Leute haben schon drauf gewartet, was du dazu sagst. Ja. Ich habe auch drauf gewartet, was dazu kommt. Und habe jetzt erwartet, dass das wahrscheinlich am ehesten eventuell euren Geschmack trifft. Ja. Ich habe es noch nicht probiert.
Muss man auch sagen, man kennt ja die Winzer und man weiß ja roundabout den Stil irgendwie so. Und Spanier habe ich schon auch mal privat getrunken, auch wenn ich tendenziell eher aus einem anderen Spektrum nochmal Wein trinke, aus dem Naturweinspektrum oder aus den kleineren Weingütern, sage ich mal so. Aber da weiß man, dass das gescheit gemacht ist und ein H.O. Spanier kann sich gar nicht leisten, hier einen Scheiß auf Flasche zu ziehen. Stimmt. So muss man es ehrlich sagen. Und
Philipp Kuhn auch nicht.
Auch wenn ich das nochmal ein bisschen weniger trinke oder für mich Spanier nochmal auf einem anderen Level ist. Also einfach für mich ganz subjektiv. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt grandios für 30 Euro. Ich habe für 30 Euro schon easy besser getrunken auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt denke an die Pfalz, denke wieder und denke, ich klappe hier ein paar Weingüter ab und investiere da 3 10-Euro-Scheine, würde ich schon behaupten, dass ich da sehr gutes Material kriege auf jeden Fall.
Naja, oder dass du so einen Wein in der Intensität für 15 Euro oder so
würde ich auch sagen.
Also ich habe ihn jetzt gerade nochmal so ein bisschen bewusster abseits meiner Erwartung verkostet, ne, weil ich habe ja eben gesagt, ich hatte so eine Erwartung. Oh, ich höre Zellertal, ich höre Spanier, ich höre Kuhn, ich erwarte dieses Karge und das hat er jetzt nicht so. Nee. Man muss dazu sagen, es ist 22. Okay. Das war ein warmes Jahr. Zellertal grundsätzlich kühl, aber das war ein warmes Jahr. Und wenn man den jetzt mal systematisch verkostet, merkst du, dass er schon eine recht gute Intensität hat. Ne? Also könnte noch so ein bisschen spannender sein, aber man merkt schon, dass da mehr Qualität drin steckt
als in den anderen.
Also ganz, ganz deutlich. Ja, das ist eine viel differenziertere, klarere Frucht.
Auf jeden Fall.
Und am Gaumen, hat er einfach viel mehr
Nachhaltigkeit. Eine andere Struktur im Endeffekt noch irgendwo.
Die Säure hat eine schöne Struktur. Also das ist schon ein sehr guter Wein.
Die anderen beiden sind einfach ein Schwall, den du trinkst halt, und der ist da und geht runter. Da hast du schon ein bisschen, sag ich mal, eine Choreografie von Anfang, Mitte und Ende irgendwo.
Ja, cool, genau. Nee, also es ist schon ein sehr guter Wein. Vom Stil her anders, als ich es erwartet hätte. Aber es ist ein sehr guter Wein. Und trotzdem, die Frage, braucht es dafür 30 Euro?
Das ist halt die Frage. Und ich frage mich immer so, woher kommt dann das? Wie kommen die? Ich stelle mir immer die Frage, wie sitzen die zusammen irgendwo und sagen sich halt,
also vielleicht let's da go. Zum Hintergrund noch, es war tatsächlich so, also so hat es mir zumindest Philipp Kuhn erzählt, auch im Gespräch, dass die eben in einer Weinbar in Mainz waren.
Alle waren immer saufen und haben währenddessen irgendwelche Schnapsideen. Irgendwie so, lass so mal einen Wein machen.
Ne? Nee, genau, also dass gerade die drei Fußballer eben vor allem Fans von Riesling, vor allem von trockenem Riesling sind. Und an dem ersten Abend, an dem die sich kennengelernt haben, eben Kramer und Gosens in dieser Bar waren. Und der Sommelier, mit dem beide Seiten gut befreundet sind, dann gesagt hat, hier, da drüben sitzen die Experten.
Ah, die saßen zufällig am gleichen Abend
Spanier
an der Bar.
Und Kuhn waren auch da und so sind die ins Gespräch gekommen. Okay. Und dann war das tatsächlich, wie es der Philipp Kuhn auch so erstmal erzählt hat, so erst war das nur so eine
Schnapsidee,
Rumspinnerei bei 2, 3 Gläsern Wein. Mhm. Und dann war aber so, ja doch, lasst uns das doch wirklich machen. Klar. So kam es eigentlich dazu. Da waren die Jungs auch einmal tatsächlich dann im Zellertal.
Waren sie einmal da, oder? Mindestens.
Also zum Lesen.
Ja, ist halt immer auch wieder hier die Frage, ne? So, die stehen halt einmal fürs Shooting, stehen sie schön im Wingert.
Ja, wobei man sagen muss, also das hat Philipp Kuhn auch gesagt, natürlich können die jetzt nicht die Arbeit leisten wie ein Winzer, deswegen haben die natürlich auch die Spezialisten rangeholt.
Vielleicht sollte man auch von der Formulierung Promis machen Wein wegkommen. Ja. Das ist eher Promis helfen Wein zu vermarkten.
Genau das Namen ist es her, nämlich. Die ja, machen das ist es, nicht, weil die ne? oft so heißt, oh, jetzt habe ich endlich meinen eigenen Wein.
Ja, das ist sehr blöd.
Du hast rein natürlich auch deinen eigenen Wein, wenn du zu Birk den Wolf fährst und dir eine Sixer holst, hast du auch einen eigenen Wein.
Allerdings in deinem Kofferraum.
Ja, so, ne? Aber klar. Ja. Was mich interessieren würde, das habe ich mich auch wirklich gefragt, als das Ding rauskam, sind das ein gutes Zeichen, dass das 29 Euro kostet, im Sinne von, dass Leute lernen, auch dass Wein sein Geld kostet?
Das?
Da ja. habe ich Reaktionen aus der Community bekommen, die meinten, ja, vielleicht schon. Es gab auch ein paar, die meinten, vielleicht kommen wir auch snobistisch rüber, weil es teuer ist. Das habe ich selber noch nicht, also den Gedanken habe ich noch nicht 100% abgeschlossen. Aber ich fand es gut, dass es Qualität ist und Qualität ja. eben ihren Preis kostet, um auch, muss ich auch sagen, ich habe vor kurzem ja einen Beitrag darüber gemacht, weil eine Influencerin einen Wein für 1,99 promotet hat und das habe ich stark kritisiert. Und ich finde, das ist dann ein gutes Zeichen, muss man sagen, dass ja. man sagt, Wein kostet, Handwerk kostet, Qualität kostet, um auch diese Leute, die vielleicht weniger Plan von Wein haben, so ein bisschen zu erziehen und zu sagen, hey du, das ist halt wirklich eine Mordsarbeit irgendwo. Ne? So.
Ja, wenn man jetzt, der ist jetzt schon länger im Glas und der entwickelt sich. Ja, also da ist es nochmal ein bisschen anders geworden. Ich finde, da kommen jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen diese herberen Geschichten, die ich auch erwartet habe. Also das spricht ja auch immer für einen Wein, wenn er nach einer längeren Zeit im Glas nicht zerfällt, was jetzt hier der drei Freunde tendenziell eher getan hat, sondern sich tatsächlich
positiv weiterentwickelt. Ein bisschen würziger, ein bisschen intensiver. Ne?
Ja, ja. Ja, ja, also das ist schon echt...
Das kann man schon trinken, auf jeden Fall, so ist es nicht.
Es also, tut jetzt überhaupt nicht weh. Nein, also ich würde auch ohne Schmerzen die Flasche leer bekommen.
Ja.
Dir wäre es zu langweilig.
Weiß ich nicht, überleg gerade, ein Glas mit dir würde ich auf jeden Fall trinken, sag mal so, aber jetzt,
ich also wenn ich
nicht.
Den also, ausschenke abends, dann würdest du sagen, okay, dann lass das Leitungswasser stehen.
Das ist auf jeden Fall ein seriöser Wein, definitiv. Ja. Also das ist ja auch klar, das war mir damals ja auch klar, als die Leute mir das geschickt haben dann und meinten, hey, ich bin gespannt, was du dazu sagst, war für mich klar, hey Leute, das ist ein seriöser Wein, das ist ein Top-Winzer, die ist ein auch wie gesagt, Spanier, das sind ja auch Winzer von Weltformat irgendwo so. Und das war klar, dass die sich nicht leisten können, irgendeinen Quatsch zu machen.
Nee.
Ist halt die Frage, man guckt sich die Flasche an, die stehen da toll, Reihe in Reihe und Glied, Herbstmeister. Ist halt die Frage, brauchst du das? Oder fahre ich nicht einfach zum HO vorbei und sage, hey, du gib mir doch mal drei schöne Weine von dir mit und habe ich genauso viel Spaß. Ne?
Das
so.
Ist, ja.
Und da bin ich ja immer so ein bisschen auch extra pingelig, muss man sagen, alle, die zuhören. Das bin natürlich auch nicht die Zielgruppe im Endeffekt. Ich bin aber einfach, ich hinterfrage immer die Sinnhaftigkeit dessen. Brauchst du das Produkt? Was addiert das dem Markt? Schafft es irgendwie einen Quantensprung zu schaffen, an dem ich ja immer interessiert bin? Deswegen schreibe ich auch Texte, wie ich sie schreibe, weil ich eine andere Zielgruppe erreichen will. Eine jüngere Zielgruppe, einen anderen Mensch, der sich vielleicht keinen Weintext durchlesen würde. Und das frage ich mich halt da immer. Vielleicht.
Dazu ja? vielleicht kann man schon sagen, ich habe mich da auch so ein bisschen in der Weinbranche jetzt in der Pfalz mal so umgehört. Bei der Pressekonferenz von der Pfalzwein zum Beispiel, da war schon die einhellige Meinung, dass alle gesagt haben, hey, ich finde es super, weil am Ende des Tages ist es ja Werbung für unser Produkt. Und das war auch das, was Philipp Kuhn gesagt hat, dass er das eben so spannend fand oder so erstaunt war, dass jetzt so Fußballstars eben nicht Barolo oder Champagner oder sonst was trinken. Trinken sie vermutlich auch, aber eben auch Fans sind von trockenem Riesling und es ist ja ganz quasi...
Stimmt, aber das ist echt ein guter Gedanke.
Gute Barolo Werbung. Ist ja eigentlich viel komplexer, oder? Also ich weiß nicht.
Nicht unbedingt, ja.
Habe ich noch nie getrunken,
ja, aber
keine
so
ein
geiler Nebbiolo mit dem Tanninstruktur und so. Also weil ich finde es jetzt nicht absurd, dass jemand Riesling gut findet, muss ich ehrlich sein. Also, aber
wenn man jetzt
es ist trotzdem cute. Weiß man zufällig, ob die Jungs irgendwo aus der Pfalz kommen ursprünglich auch? Kommt die?
Nee, das war Connection über die zwei Winzer.
Okay.
Aber eben zu sagen, dadurch machen wir Riesling international noch bekannter als Rebsorte. Wir pushen quasi irgendwie... die ganze Rebsorte damit und deswegen fanden das, haben das alle positiv bewertet.
Mit den 2000 Flaschen, die wir sonst Ende
ja, mit der medialen Aufmerksamkeit.
Ja, ja, also ja. Man muss nämlich auch mal sagen, ich habe mir natürlich im Vorfeld mal angeguckt, allein Mats Hummels hat über 5 Millionen Follower auf Instagram. Jeder Wein, der da steht, den wir besprochen haben, hat mehr Follower als wir alle zusammen vermutlich. Ich habe es mir irgendwo rausgesucht. Ja, ja genau, der Drei-Freunde-Wein hat 68.000 Follower auf Instagram. Herbstmeister immerhin schon 3.700.
Nicht schlecht.
Und wenn man dann über die Stars geht, ne, Apache 1,7 Millionen, Schweighöfer 1,3 Millionen. Und wenn man jetzt überlegt, dass die Branche ja im Moment auch eher so ein bisschen in der Krise ist. Wenn man das jetzt aus dem Gesichtspunkt sieht, finde ich schon, kann man sagen, ist ja eigentlich eine coole Sache. Zum Beispiel in einem Interview hat Joko Winterscheid auch wohl mal gesagt, wir haben es geschafft, Wein an Leute zu bringen, die vorher wegen Etikette und Co. vielleicht keinen Wein getrunken haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist es, ne?
Ja, genau. Also wenn die dann langfristig auf etwas qualitativ hochwertige Produkte wechseln, die wir eben brauchen, aus meiner Sicht, ist auch ein bisschen Meinung, aber
definitiv,
um die Branche zu retten,
Meinung,
das werden wir halt nicht machen mit den Weinen, wo der Fassweinpreis unter 1 Euro liegt.
So.
Das wird nicht klappen.
Und ich frage mich, wie viele Promis braucht es noch,
aber
bis die... Ne, man sagt ja, der Branche geht nicht so gut seit ein paar... weiß ich nicht, wie vielen Jahren oder so. Da alle sind immer so ein bisschen am Meckern. So und
letztes Jahr ist das mit dem Absatz halt und momentan ist es wirklich krass. Also
und da stellt sich halt die Frage, das ist natürlich jetzt fast forward, muss man mal gucken, in 2-3 Jahren, ob das dann wirklich dafür sorgt, dass da irgendwie ein größeres Interesse am Wein herrscht. Ich glaube, es ist natürlich auch vielleicht so ein deutsches Ding, dass dieses Qualitätsbewusstsein noch in uns wachsen muss, so ein bisschen auch was Wein angeht, was Kulinarik allgemein angeht, was natürlich in Frankreich und anderen Ländern nochmal anders ist.
Stimmt.
Aber klar, wenn Promi-Wein dazu beiträgt, dass wir diese Kultur irgendwo ein bisschen pushen können, was in dem Fall mit dem Herbstmeister ja irgendwo passiert, weil es qualitativer Wein ist, sage ich mal, ist das auf jeden Fall hilfreich. Ne? Und es ist jetzt auch, also bei drei Freunden ist halt, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen die Frage, schafft man irgendwann auf ein qualitativeres Produkt zu setzen, wo man jetzt auch hier wieder sagen kann, da hole ich mir lieber eine Flasche Herbstmeister statt drei Flaschen drei Freunde auf jeden Fall, weil das einfach das wertigere Produkt ist irgendwo.
Würde ich jetzt auch sagen.
Aromatisch spannend, wie du gesagt hast, so also ein bisschen...
Yes.
Ich hätte es mir vielleicht, weil Kuhn ist ja auch teilweise recht reduktiv und
genau,
so ein bisschen.
Genau, ich hätte auch
so
mehr Reduktion erwartet.
Aber vielleicht ist es auch für die Ziel...
Ne, und es ist 22.
Es ist 22, es ist schon, aber es wird jetzt im Glas schon ein bisschen... Ja, kann man schon auch trinken, so auf jeden Fall.
Hast du gut eingekauft, Vanessa.
Ja. Genau, ich habe noch mehr eingekauft. Das war jetzt nochmal, oder das ist jetzt nochmal so ein Wein, der fällt ein bisschen aus dem Raster, wenn wir von Promi-Weinen sprechen, aber irgendwie gehört es trotzdem dazu, weil er meistens in derselben Riege genannt wird, nämlich Günther Jauch. Da liegt die Situation etwas anders, weil der eben das Weingut von Ottegrafen hat, was schon seit Jahrhunderten in Familienbesitz ist.
Seine Großmutter ist eine von Ottegrafen gewesen.
Richtig,
das ist tatsächlich die Familie von Günther Jauch, ja.
Es war dann, ich glaube, 15 Jahre, also er hat es 2010 jetzt quasi wieder zurückgekauft. Es war dann kurzfristig nicht mehr im Familienbesitz, aber jetzt eben seitdem wieder.
Und er hat es zurückgekauft damals?
Genau,
spannend, okay.
Er hat es jetzt zurückgekauft, er hat wohl länger geliebäugelt, also war dann immer mal wieder, wohl als Kind früher auf dem Weingut, dann ist der Kontakt so ein bisschen...
Das war sein Onkel dann, ne?
Genau, aber dann so ein bisschen eingeschlafen und als es dann zum Verkauf stand, das hat er wohl irgendwie zufällig mitbekommen, ist er dann öfter mal mit seiner Frau hingefahren und dann sind die so 2 Jahre eigentlich umeinander rumgeschlichen, bis er dann gesagt hat, komm, jetzt wird's langsam albern, wir machen's jetzt. Und ja, seitdem hat er jetzt dieses Weingut.
Er ist da Geschäftsführer, ne? Kümmert sich quasi schon um die Weine auch wirklich, ne?
Er
oder ist das
Inhaber? Hat noch eine Geschäftsführung und einen Kellermeister und alles.
Und VDP, ne? Muss man auch sagen.
Genau.
VDP-Gründungsmitglied.
VDP-Gründungsmitglied. Und der Webseitenauftritt, muss man sagen, es ist etwas versteckter. Man erkennt schon, dass er da mit drin ist, dem er halt direkt auch in einem Video, in einem Vorstellungsvideo dann auf der Homepage zu sehen ist und so, aber es ist etwas versteckter.
Die spielen medial mit ihm, die treten das nicht so abbreit, ne? Muss man an der Stelle sagen. Ne? So.
Es ist ein bisschen im Hintergrund. Also er taucht da in diesem Video auf, aber zum Beispiel bei der Vorstellung des Teams steht einmal oben sein Name,
klar,
Inhaber Günther Jauch, aber zum Beispiel auch kein Foto von ihm und so.
Er ist nicht über Herbstmeister direkt auf dem Etikett.
Er ist nicht
es geht nicht um ihn eigentlich.
Ja.
Ne?
Das ist ja der große Unterschied, muss man ja auch sagen.
Bei was er tatsächlich tut, das steht immer selbst auf den Messen. Und es war schon vor Jahren, dass Günther Jauch dann wie jeder normale Winzer hinter seinem Stand steht und seinen Wein ausschenkt. Ich glaube, er war oft sehr genervt davon, dass dann alle auf ihn zugeströmt sind. Okay. Also auch auf kleinen Messen war er wirklich vertreten. Okay. Ich bin dann immer absichtlich nicht hingegangen, weil ich das total affig finde, wenn alle Leute sich dann da so außenrum in so einer Traube hinstellen und versuchen da irgendwie was von diesem Promi-Glanz abzubekommen. Weil der meint es wirklich ernst. Das ist einfach für ihn eine Familienangelegenheit und er macht das halt. Es geht, glaube ich, wirklich nicht um ihn.
Und der Wein finde, er ist ja auch eine Persönlichkeit, muss man sagen. Er ist ja sehr unaufgeregt und ein ruhiger Typ. Und also das merkt man ja, dass es da nicht um ihn geht. Und ich habe meinen eigenen Wein und toll und sonst. Also die Inszenierung ist ja sehr, ist ja sehr smooth und sehr zurückhaltend.
Ja, also er war auch schon bei Terroir und Adiletten im Podcast. Liebe Grüße. Und da hat er halt auch erzählt, er sieht sich eher wie jemand, der dem Trainer beim Fußballspiel die ganze Zeit zugeguckt hat und dadurch jetzt schon auch Ahnung hat, aber sich da schon auch zurückhält, also was jetzt quasi im Keller die Arbeit angeht und so. Genau, und wir haben jetzt im Glas Großer Herrenberg, Monopollage, ein Riesling-Kabinett aus dem Jahr 2022, 7,5% Alkohol dann auch nur. Und das Weingut ist in Kanzem an der Saar, also Mosel.
Genau. Also ich finde den Wein extrem klassisch jetzt. Ja, das ist, wie so ein Mosel-Kabi eben sein soll.
Ich muss auch mal noch probieren.
Und genau, das kann man vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal so ein bisschen erläutern. Was ist das jetzt eigentlich, ein Kabi? Weil die Pfälzer, die kennen das ja gar nicht, weil wir in der Pfalz so sehr auf trockenen Wein spezialisiert sind. An der Mosel allerdings oder auch an der Saar ist es so, dass es ja ein bisschen kühler ist. Die Weine, also die Trauben haben von Natur aus nochmal mehr Säure. Und deswegen ist es dort ganz traditionell, dass man Kabinett macht mit Restzucker und dementsprechend wenig Alkohol, weil eben nicht jeder Zucker zu Alkohol vergoren wurde. Jeder, der Wissensdurst gehört hat, der weiß, wie das funktioniert. Und ich finde, das ist hier jetzt gut gelungen. Ich mag das, diese Weine mit wenig Alkohol. Man spürt den Zucker, obwohl das ja mehr ist, hier fast weniger als jetzt bei dem Apache-Wein, weil die Säure da so schön durchbricht, ne? Die gibt dem ganz viel Frische und auch in der Nase riecht es für mich ganz klassisch nach Schiefer. Ich finde es lecker. Du bist nicht so der Zuckermensch.
Ich finde es okay. Es geht. Ja. Also ich bin kein Kabi-Fan, muss man an der Stelle. Also
okay, ich bin kein Kabi-Fan.
Kein Fan ist auch übertrieben, aber ich trinke selten. Hier hast du, wie du vorhin gesagt hast, schon mehr Säure, die dagegen hält im Endeffekt. Die das schon. Ich finde es okay. Ja. Das ist nicht schlecht.
Also mir schmeckt
gut.
Auch.
Es ist gut gemacht. Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es hinten raus ein bisschen.
Ich finde es aromatisch nicht ganz so komplex, muss ich sagen.
Ja, ich habe hinten auch irgendwas diffus, ich weiß noch nicht genau was.
Das kostet, Vanessa, was kostet es schon um die 20 Euro?
Genau, 19 Euro. Ja. War ich tatsächlich überrascht, weil, also VDP, große Lage, immerhin.
Aber ist halt ein
Kabi, ja. Kann man trinken.
Ja, ich finde jetzt auch für den Preis, dafür, dass ich weiß, ist eine große Lage.
Das schmeckt einfacher, finde ich, ne?
Es ist so, ja, es könnte so ein bisschen mehr Komplexität in der Nase haben. Es könnte
12 Euro kosten irgendwie, vielleicht so in die Richtung.
Ja, 12, 14.
Es ist easy, man kann, muss nicht viel drüber nachdenken, man schlabbert. Das ist so, jetzt nimmst du mit ins Freibad und trinkst irgendwie so eine Currywurst mit Pommes.
Die Limo, der Winzer.
So ein bisschen, ne? Aber hochkomplex ist es jetzt nicht auf jeden Fall. Flach wäre übertrieben, aber es ist halt easy, ne?
Ja.
Es ist für mich auch fast schon wie so, die drei Freunde ihren Wein nennen Everybody's Darling fast schon so. Weil die Säure könnte schon noch ein bisschen spitzer sein für ein Kabi, so mehr.
Ja, und so auch ein bisschen mehr Mosel-Reduktion.
Mehr Reduktion, so. Mehr Stinker.
Ja, genau, mehr Stinker. Also man riecht den Schiefer schon. Ne? Was wir damit meinen, ist oft, dass diese Weine so eine stinkige Note haben, die einfach durchaus durch das Terroir kommen kann. Da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sonst sitzen wir hier noch morgen. Yeah. Aber ja, er zeigt es so ganz sanft. Also es ist für das, was er ist, gebe ich dir schon recht. Es ist ein relativ sanfter Kabi, aber easy gut peasy. Gemacht.
Ja,
für 14 Euro würde ich ihn voll nehmen.
Voll, und die Story ist ja hier einfach auch anders, muss man sagen, im Vergleich zu einer anderen, wo du dich fragst. Da fragst du dich nicht, warum macht Günther Jauch. Das ist Heritage, das ist History. Bei den anderen Promis denkst du dir so, hey, geh doch in Brunnen bauen in Zimbabwe und mach keinen Wein irgendwie so. Und bei ihm ist es halt so, er hat da eine Heritage. So, das finde ich.
Er hat ja auch die Steillagen quasi gerettet, indem er das Weingut dann übernommen hat. Ja. Das ist ja auch Kulturlandschaft,
die gepflegt wird. Und sein Auftreten ist ja in Summe auch viel, ne, einfach ruhiger. Das hat ja irgendwie, bei ihm ist das ja quasi wurzelecht, in Anführungszeichen. Ne? So.
Mögen wir.
Ja.
Okay, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Dass,
aber ich würde, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ich fand also Herbstmeister, jetzt so, wenn man so ein Zwischenfazit macht, fand ich so mit das Beste auf jeden Fall jetzt von diesen vier Weinen.
Ja. Ja.
Also wenn ich gerade frage, was ich so...
Ich denke auch, dass das schon der hochwertigst gemachte Wein definitiv ist, der Herbstmeister, mit einer überraschenden Stilistik, aber das macht ja nichts, er ist dann wieder zielgruppengerecht irgendwie, und der Kabi ist für mich trotzdem der spricht einfach Kultur draus. Ich denke, es sind halt so zwei Klassen hier.
Definitiv.
Ne? An wirklich authentisch gemachten Weinen, der Herbstmeister, überraschend, aber wirklich super Qualität, und die anderen, das sind halt so easygoing Einsteigerweine.
Voll.
Ja.
Genau. Ich habe ja auch noch was dabei. Vielleicht für die Zuhörer. Ich gedacht, ich nehme einfach was mit, weil ich oft auch dieses Thema Preis-Leistung habe, was wir jetzt gerade beim Drei-Freunde-Wein hatten, wo ich sage, hey, alles gut, wir müssen, also ne, das ist irgendwo vertretbar, aber ich finde halt den Preis schwierig, und deswegen habe ich was mitgenommen, was gleich kostet. Handwerklich, von der Machart, geschmacklich werden wir dann gucken, eine ganz andere Liga ist auf jeden Fall. Einfach von den Vinifikationsparametern würde ich es mal nennen. Also was mit dem Wein passiert wurde, von welchem Weingut er kommt, wie der gelesen wurde. Also kann ich euch gleich ein bisschen was dazu erzählen?
Wir, Janina und ich, gucken uns schon gespannt an.
Ich bin gespannt.
Vor allem, weil...
Brauchst du Korkenzieher? Nee.
Vor allem, weil wir jetzt ja wissen wollen, was dir denn so schmeckt.
Ja.
Man muss dazu sagen, zu dem Wein, ich habe das ganz lange nicht mehr getrunken. Also ich kenne den Winzer und ich mag den Winzer und ich stehe auch mit dem Winzer in Kontakt.
Okay.
Und mag den auch und finde die Weine echt immer gut. Und der hat einfach eine Einstiegslinie, die 9,90 Euro kostet. Und ich bin ja immer so ein bisschen am Predigen, dass es einfach, dass man qualitativen Wein kaufen soll, handwerklichen Wein kaufen soll. Mhm. In dem Fall habe ich den ja, also das ist der neue Jahrgang. Das ist, ich kann es einfach verraten, das ist ein Weißburgunder.
Mhm. Ja, ich dachte gerade, ein Riesling ist das nee. Nicht. Ne? War über die Farbe jetzt direkt sehr erstaunt. Dachte erst, ob du ja, einen Grauburgunder, aber dann dachte ich, nein, ja, der bringt keinen Grauburgunder.
Aber es gibt auch, muss man sagen, von dem einen sehr guten Grauburgunder.
Ja, ich bin persönlich
Grauburgunder-Hater irgendwie. Es muss halt gut gemacht sein. Ich habe das auch noch nie probiert. Ich habe das von ihm geschickt bekommen und dachte einfach, der ist auch aus der Pfalz. Ihr kennt den vermutlich auch. Ja, so, und deswegen habe ich gesagt, ich nehme es einfach mal mit. Bin
also
selber gespannt.
Vielleicht vorneweg noch, das ist jetzt, wir verlassen jetzt die Promi-Weinriege.
Ja, genau.
Aber
naja.
Oder ist ein Promi mittlerweile?
Der Winzer ein Promi?
Nein, du bist das Testimonial für den Wein. Ja. Schon ist der Wein auch irgendwie hier. Nein, Spaß.
Ja. Ich dachte, ist der Winzer mittlerweile ein Promi hier. Ja.
In der Branche vielleicht.
Ja. Nein, genau. Also jetzt kein Promi-Wein mehr, aber trotzdem mehr spannend, auch da nochmal einen Vergleich zu ziehen. Ne? Gerade in Bezug auf, wie du es gerade schon gesagt hast, vergleichbare Produkte für denselben Preis, aber vielleicht ohne die vielen Kosten fürs Marketing.
So. Genau. Und wir gehen jetzt natürlich wieder in den trockenen Bereich.
Und das ist der erste Wein jetzt, der wirklich richtig trocken ist. Also im Vergleich dazu, der Herbstmeister, müssten wir jetzt mal dagegen.
Der hat, glaube ich, 3-4 Gramm hat er mir vorhin erzählt. Auf der Hinfahrt.
Oder?
Und
nee, nicht? Der Herbstmeister hat 3,5 Restzucker.
Okay, also ich finde, er wirkt reifer und süßer. Der wirkt deutlich karger.
Was man dazu sagen kann, was ich meine, am Ende des Tages ist Geschmack ja immer sehr subjektiv auch. Aber was du hier halt hast für 9,99 €, muss man sagen, Trauben vom Weingut, von Hand gelesen, spontan vergoren, also für die, die es nicht wissen, im Endeffekt einfach nicht Reinzuchthefe, keine industrielle Hefe, sondern halt einfach einen viel komplexeren Gärungsprozess, der eben nicht auf Knopfdruck beginnt irgendwo, im Fuder ausgebaut im Endeffekt, also im gebrauchten großen Holz. Und das finde ich halt für 9,90 €.
Das ist schon viel gemacht. Dann.
Viel.
Also viel. Oder nicht gemacht, aber
ja, genau.
Auch aber finanzielles
kriegst,
Risiko.
Genau, du kriegst auf jeden Fall viel Qualität irgendwo, finde ich. Also allein, ja, du bist...
Ich finde es super spannend gerade, weil tatsächlich auch für mich das gerade so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ganz anders. Also was okay, there we go.
Ja. Es ist fast schon salzig, es geht weg vom Süßen komplett. Es ist komplett primärfruchtfreie Zone.
Das ist eher das, was wir auch vorher so in den Folgen davor verkostet haben. Okay, das kennt man, man merkt das Holz so ein bisschen.
Kannst du das einordnen in eine Folge?
Lass mich mal überlegen.
Ich glaube, es war die zweite.
Naturwein.
Geht ein bisschen in die Richtung. Ist schon sehr apfelmusig.
Ja, verratet es mir.
Also ist es Säckinger? Weißburgunder?
Also,
ist es noch ein Natural?
Ich weiß nicht, das ist jetzt die Frage. Also es hat natürlich Low Intervention.
Genau, es ist nicht so richtig natural.
Es
aber
ist nicht komplett natural. Es ist schon auch irgendwo, es ist so ein Mittelding. Best of both worlds,
würde ich sagen. Ja, aber ich finde das ganz spannend, dass jetzt diese kompletten Naturweine, ganz ehrlich, sind auch wirklich schwer zu vermarkten.
Ja.
Und das ist für mich, ich habe das jetzt auch so noch nicht probiert.
Okay.
Mhm. Ein super gutes Zwischending.
Ja,
wo ich,
definitiv.
Ja, ich sehe so diesen Einfluss auf die normalen Weine. Ich meine, das ist ein Naturweingut eigentlich.
Ja, in der Hinsicht schon. Also außer wenn man jetzt hardcore ist und
dann
die Schwefelpolizei, ne, die haut mir auf die Finger, die sagt wahrscheinlich, man darf nicht mal schwefeln im Endeffekt. Das ist auch minimal filtriert, muss man dazu sagen. Das ist ja auch schon bei vielen Naturweinen so ein...
Nee, das wollte ich ja gerade sagen. Also die haben sich über Naturwein ja eigentlich einen Namen gemacht und jetzt machen die aber auch so eine Linie, die so ein Zwischending ist. Und ich sehe das auch bei anderen Weingütern, dass sie so geinfluenced sind durch die Naturweine und jetzt so ein Zwischending machen.
Mhm.
Und ich finde das sehr begrüßenswert, dass wir damit schöne, authentische Weinstile bekommen. Ja.
Voll, er hat auch gemeint, es geht um den Boden, es geht nicht um die Frucht, es geht nicht irgendwie um Zucker und sonst was. Und ich trinke sowas jetzt auch nicht jeden Tag mehr, wenn ich mit meinen Freunden trinke, auch nochmal komplexer und nochmal spannender nenne ich es jetzt mal, differenzierter. Für einen 10-Euro-Wein ist das irgendwie so ein... Genau, das ist halt mein Ding, wo ich sage, man kriegt wirklich Handwerk. So. Und klar, am Ende des Tages muss es schmecken und ich bin mir auch sicher, dass es einen großen Teil der Gesellschaft gibt, der das noch nicht versteht, weil es dann recht karg ist und weg vom Zucker geht und weg von der Primärfrucht geht und eher...
Gerade Naturweine polarisieren ja auch, ne? Genau. Also die einen finden es super, die anderen sagen auf gar keinen Fall.
Und ich finde es cool, ich mag das Weingut sehr gerne und finde auch das, was er da liefert, ist einfach für 9,90 €, muss ich sagen, ist echt stark einfach, ohne dass ich da jetzt irgendwie meine Essenz drin stecken habe oder so. Das ist einfach nur, um den Leuten auch zu zeigen, hier fließt halt das Geld in das Handwerk im Endeffekt und bei anderen Weinen für das Geld fließt halt ins Marketing oder in die Taschen der Stars oder wo auch immer hin. Und hier hast du halt einfach wirklich Herkunftsbezug, auch was Pfalz ist. Ja.
Würde mich mal interessieren, wie ihr das jetzt beurteilt, weil man kann jetzt ja auch sagen, okay, das ist jetzt auch schwierig zu sagen, weil das ja auch zwei völlig unterschiedliche Stile sind. Also ich meine, ist am Ende wissen wir es nicht, aber ist da jetzt wirklich mehr Geld ins Produkt geflossen oder ist es einfach, okay, das eine ist halt fruchtig mit Restzucker und das andere ist halt in Richtung Naturwein im Holz. Mhm. Das ist halt einfach was anderes.
Ich sag mal so, das Geld, also ich meine eher die Vinifikationsparameter sind dadurch komplexer und dadurch hast du viel mehr finanzielles Risiko im Endeffekt. Das heißt, du hast natürlich eine Spontangärung, die dauert länger, du kannst einen Frühgärer haben, einen Spätgärer, das kann, die Gärung kann dir stocken, keine Ahnung was.
Komplett schief gehen.
Das heißt, du hast ein viel größeres Risiko. Das heißt, das Ding liegt auch länger natürlich im Fass, also als jetzt, sag ich mal, so ein Drei-Freunde-Wein, der vermutlich auch nur im Stahltank liegt im Endeffekt. So ein Fass zu kaufen ist eine größere, kommt auf die Größe des Stahltanks an, aber
geht gar nicht bei der Menge.
Ein Fass in der Anschaffung ist natürlich auch ein bisschen teurer für so ein Weingut. Das Platz weg ein Jahr lang. Handlese kostet Geld. Da musst du reingehen, das Ding picken, du musst lesen. Ich weiß nicht, wie das dort im Fall, ob das mit dem Vollernter passiert oder so. Höchstwahrscheinlich so bei dem Wein. Und dem Markt ist es schon, kriegst du mehr Handwerk und mehr Geld im Endeffekt. Das ist wie wenn ich dir einen Text schreibe, ob ich ihn dir schreibe oder halt ChatGPT schreibt im Endeffekt.
Das ist so ein sauguter Vergleich.
Und ist halt so im Endeffekt. Der Text ist vielleicht trotzdem auch okay von ChatGPT, aber bei dir sitzt halt ein Mensch dran, der seinen Hirnschmerz reinsteckt und seine Seele und ich finde, das schmeckst du halt am Ende
des Tages. Mega Vergleich.
Ja, ich finde auch, aber ich tue mir noch ein bisschen schwer damit, weil ich mir dann wieder denke, ja, aber da dann wieder in Bezug auf, wer liest es? Also bin ich jetzt Fachpublikum und lese ich eine Fachzeitschrift, da will ich einen super recherchierten Artikel mit Fremdwörtern und hin und her haben. Oder bin ich die Leserin, die irgendwie morgens am Küchentisch sich berieseln lassen
Die Bild-Zeitung ist auch günstiger als die Effilet, weißt du? So,
aber vielleicht also, möchte so ist das ja im Endeffekt. Aber die eine Person so. Das lesen, die andere das.
So, ne? Aber dann ist halt wieder die Frage, drei Freunde kostet halt gleich.
Das
und
stimmt.
Das ist halt das Ding im Endeffekt. Ja, das ist halt Handmade, Säckinger in dem Fall und drei Freunde eben Maschinen.
Ja.
Konzipiert irgendwo. Ja. Industrieller, definitiv.
Ja,
so, und hier bist du komplett weg von der Industrie.
Ja.
Completely. Ob es dir dann es kann dir trotzdem nicht schmecken, keine Frage. Aber erstmal, wie es hergestellt wurde.
Ja.
Ist ja, wie jetzt, wenn ein Kleid geschneidert wurde von Hand. Deswegen muss dir der Schnitt nicht gefallen.
Ja.
Aber es wurde eben von einem Menschen gemacht, der sich damit auseinandergesetzt hat, dezidiert. Und,
ja, dass man die handwerkliche Leistung halt irgendwie auch.
Finde ich ganz wichtig. Ne? Das ist das wichtigste Ding, dass man die handwerkliche Leistung definitiv bewertet bei Wein, weil
auf jeden
es
Fall.
Ist ein Handwerk und es ist ein Kulturgut. Und ich finde auch, dass ein Wein einfach von Menschen schmeckt, die ihn machen. Das ist wie beim Kochen. Wenn dir jemand was kocht, der das mit Liebe kocht, ist halt anders wie in irgendeiner Großraumküchengeschichte, wo dir irgendjemand was hinklatscht, weil er es machen muss, so ein bisschen.
Definitiv, also da auch bitte nicht falsch verstehen. Ich breche da auch auf jeden Fall die Lanze für die Handarbeit, das sage ich auch immer wieder. Keine Ahnung, ich war im Sommer auf einem Festival und dann hat da einen Rosé-Wein lieblich. Da war nicht mal irgendwas noch näher definiert.
Das ist dann immer so, oh Gott.
Und da kam ich mir schon auch ein bisschen versnoppt vor jetzt. Ich meine, gut, wir waren auf einem Festival, aber ich so, das würde ich trotzdem nicht trinken und ich würde es auch nicht kaufen, weil 1,99 haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja, voll.
Wie viel kann da noch drin sein am Ende, ne?
Exakt. Ja, das ist nicht gut für die Natur, ist nicht gut für die Menschen, die es machen, sollte man einfach nicht machen, ne? Ist spannend, wir haben jetzt beide uns nochmal den Herbstmeister eingeschenkt. Ich glaube, wenn ihr mich jetzt fragt, was bleibt hängen, muss ich doch sagen, also ich fand den jetzt auch super lecker, den Weißburgunder.
Ja,
vielen Dank,
aber das ist viel intensiver.
Genau, also jetzt nochmal.
Das ist easy drinking im Vergleich, das kostet, da kriegst du drei Flaschen für. Das ist schon, also.
Es hat schon echt
Herbstmeister,
Substanz,
hat Tiefe, hat Würze.
Hat sich total gut entwickelt jetzt in der Flasche. Seit er offen ist, nicht in der Flasche, sondern seit er offen ist. Also ich bleibe an dem Wein doch ein bisschen mehr hängen, als ich beim ersten Reinriechen dachte.
Ja, total.
Ja, also das
ist auch ein komplexer Wein. Ich frage mich schon eher. Check die Zielgruppe diesen Wein. Das ist super spannend.
Wer ist die Zielgruppe? Ja, weil wenn das nur 2500 Flaschen sind und das trinken dann auch Leuten, die halt ohne mit der Wimper zu zucken diese 30 Euro bezahlen, dann ist die Zielgruppe ja auch schon über das Niveau der anderen Weine hier raus.
Ja.
Also ich muss sagen, hier.
Ja, aber anfangs hat er süßer gewirkt, wie du gesagt hast,
ganz
in der Nase.
Der kriegt jetzt mehr Typizität, die mich auch wirklich ins Zellertal bringt, so ein bisschen. Das war am Anfang gar nicht.
Genau.
Ein was Tieferes, was Dunkleres, so ein bisschen mehr Mineralik irgendwo so in der Hinsicht irgendwie.
Das passt auch mehr zu dem, wie der Wein beschrieben wird.
Was schreiben Sie denn?
Dass schon eben die vom Kalk geprägten Böden, also gerade auch HO Spanier ist ja eigentlich gar nicht so der Fruchttyp, sondern wirklich eher diese Mineralik, salziger Herkunftscharakter, Aromenspektrum der Steine und des Bodens, tanzende Mineralien. So war die Beschreibung zumindest.
Ja. Guter Essensbegleiter, glaube ich, auch schon jetzt so für Easy Drinking ist jetzt so hier so an so einem Tisch rumsitzen wahrscheinlich das Falsche fast schon.
Aber ich würde noch ein bisschen wegtrinken. Der schmeckt mir echt immer besser. Der öffnet sich total. Am Anfang, was lag da drüber? Da war sowas Süßes irgendwie drüber. Und jetzt,
auch nicht Reduktion oder sonst was, sondern eher so ein bisschen fast schon.
Das ist ja jetzt auch keine Reduktion.
Einfaches Süßes,
wäre ja gleich da gewesen. Das ist was anderes, aber wenn man mineralisch sagen möchte, würde ich sagen, der hat's.
Könnte man auf jeden Fall machen. Ja.
Ist cool.
Ich auch. Ja.
Schön. Ja.
Und zum Thema Zielgruppe nochmal, ich glaube in dem Fall, die drei trinken einfach gerne trockenen Riesling, hatten Bock sowas zu machen, haben die zwei Spezialisten dafür an die Hand gehabt und haben sich dafür ihren eigenen Wein gemacht.
Ja. Interessant, ob die noch weitere Weine machen in dem Fall, ob das weitergeführt wird quasi.
Es war tatsächlich eventuell schon mal im Gespräch, dass vielleicht dann noch mal was kommt. Aber das ist alles noch nicht hochreif oder noch nicht sicher oder wie auch immer.
Mhm. Ja.
Ja, und zum Thema auch, wer das trinkt. Die Fußballer müssen sich ja nach ihrer Karriere auch umgucken, wo sie bleiben. Mhm. Hier Manuel Neuer hat jetzt auch ein Restaurant eröffnet und schon angekündigt, dass er den auch auf seine Karte setzt.
Macht er Service oder wie macht er das?
Ja, und hier in Köln die Dönerläden
Lukas
von
Podolski,
Lukas Podolski führen vielleicht jetzt auch bald.
Gibt es auch einen in Stuttgart? Ja.
Ja,
ich war noch nicht dort, aber...
Also ich denke, es gibt Möglichkeiten, ja.
Spannend.
Genau.
Spannend, was man so im Alter macht als Fußballer.
Ja, ja. Gut, aber dann würde ich sagen, als Fazit halten wir fest. Was sagt ihr abschließend?
Also als Fazit, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, ich fand auf jeden Fall den Herbstmeister mit Abstand am besten, den besten Wein. Mit großem Abstand, mit riesigem Abstand kann man fast schon sagen. Also ungeschlagen ist quasi auch der Herbstmeister in der Hinsicht. konzeptionell kann man das durchaus in Frage stellen und sich fragen, gibt man nicht einfach 30 Euro auch in einem der jeweiligen Weingüter aus? Es ist irgendwie nett, es ist eine nette Idee. Der Wein ist sehr solide, sehr gut. Und zum Rest, also... Drei Freunde bin ich nach wie vor kein Fan, konzeptionell ein bisschen diffus irgendwo jetzt, wo der dritte Freund auch nicht mehr am Start ist. So Apache finde ich eine süße Story. Ne? Irgendwo komme ich auch aus dem, höre ich selber gerne Hip-Hop. Ich höre jetzt nicht unbedingt Apache, aber deswegen finde ich so diese Hip-Hop-Story dahinter irgendwie ganz cute und dass er auch so zu seiner Heimat steht, sage ich mal so, und kann es irgendwo respektieren. Ortegrafen braucht man, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Ja. Ich finde, wenn man erreicht irgendwann ein gewisses Niveau an Wein, wo es nur noch um Geschmack geht, und um Stilen, den man trinkt und um Typizität, die man gerne mag. Und das ist sehr seriös. Das ist ein super, super Weingut. Kaufe ich mir das für zu Hause? Nein. Trinke ich das privat? Nein. Aber man kann es respektieren. Und dass da ein Promi zufällig mit drin sitzt, ist eher Zufall, sag ich mal. Es ist eigentlich für mich kein Promi-Wein. Es ist für mich,
genau,
der Ausreißer.
Fällt ein bisschen aus der Rolle oder aus dem Raster raus.
Und man muss ja ganz klar sagen, es zeigt, wenn die Promis sich einen guten Winzer, eine gute Winzerin suchen, kann da durchaus was Gescheites passieren. Wie gesagt, auch wenn man Richtung Brad Pitt schielt und so. Es ist halt immer eher die Frage, warum, wieso, weshalb. Ich würde halt als Fußballer wahrscheinlich eher eine Schweißbandkollektion auf den Markt bringen. Aber keine Ahnung. Ey, wenn die das gerne trinken, ich kann es verstehen. Ist ein schmackhafter Wein auf jeden Fall, der sich jetzt auch, wie du gesagt hast, sich immer noch weiter entfaltet automatisch.
Also ich kann dem nur zustimmen. Ja. Ich finde, man hat so einen ganz deutlichen Unterschied gemerkt zwischen diesem, leider Industriewein und dem handwerklich gemachten Wein. Ja. Ich würde den Apache-Wein zum handwerklich gemachten Wein dazuzählen. Der hat schon mehr Charakter, auch wenn er jetzt von der Zielgruppe her nicht das ist, was uns anspricht, vollkommen in Ordnung.
Oder handwerklich in die Richtung ein bisschen
gedrängt. Ja, genau. Mehr Handwerk da hinten dran. Mir schmeckt jetzt auch der Herbstmeister am Ende wirklich richtig gut. Also kein Problem, die Flasche leer zu bekommen, kein Ding. Ich gebe dir recht, braucht man es nicht. Ja. Im Endeffekt fand ich dann dein Argument, Vanessa, toll, was du gehört hast. Ja, wir haben halt so Riesling in den Schlagzeilen drin. Ja. Und wenn das nur 2500 Flaschen sind, aber dafür aber tausende Medienerwähnungen da sind für diese Rebsorte und dass eben Riesling auch teuer sein kann,
dann finde ich es gut. Ich glaube, das Zeichen, was durch den Preis gesetzt wird, ist auf jeden Fall wichtig, dass man sagt, Wein und Handwerk kostet eben. Ne? Wie wir haben auch, dass ein Drei-Freunde-Wein 9,90 Euro kostet und du fürs gleiche Geld einen Säckinger bekommst. Und da finde ich das Statement, was die Jungs dadurch setzen, nimmt eigentlich sehr ehrenhaft irgendwo so. Ja. Und dass das Ding gut schmecken wird, war irgendwo klar, dass die beiden Winzer sich da das nicht erlauben können. Ne? Das ist wie beim VDP, da war auch, wurde ich auch gefragt, hey, wie haben denn die Großen performt? Und ich meine, du...
Natürlich schmeckt
die großen Namen können sich nicht leisten, nicht zu performen. Christmann schmeckt jedes Jahr und Huber schmeckt jedes Jahr. Und klar gibt es da kleine Unterschiede, aber die haben so einen Namen, die können sich nicht leisten, irgendeinen Murks auf Flasche zu ziehen. Und das war auch bei Spanier und bei Kuhn irgendwo klar. Ich finde immer den Absprungpunkt interessant. Was lernen die Leute daraus, die es trinken? Das finde ich super spannend. Das wird man wahrscheinlich nie zu 100% wissen. In dem Fall ist es auf jeden Fall, finde ich, gerade bei Herbstmeister irgendwo eine interessante, ist die Frage, ob man es kulturellen Beitrag nennen kann, aber dass Leute vielleicht auch lernen, dass Wein komplex ist und auch eine komplexe Aromen hat und auch sein Geld kostet. Und da haben die ja eigentlich, muss man sagen, die Stars, Promis auch ein Ziel mit mir gemeint, weil ich ja auch versuche, das lockerer zu machen und entspannter und lustiger darüber zu schreiben, sodass eben auch irgendjemand mal einen Text liest über Wein, der sonst nie Texte über Wein liest und Im Endeffekt haben wir da das gleiche Ziel. Ich finde, wenn dann der Wein irgendwie qualitativ vertretbar ist und der Winzer wirklich auch irgendwo was davon abbekommt, für sein Handwerk finde ich das durchaus gut. Mhm. Man muss es halt einfach mal individuell auf den Prüfstand stellen, finde ich so ein bisschen. Und man hat das momentan sehr inflationär, glaube ich, dass viele Promis jetzt Weine machen und muss ich halt ein bisschen die
Cherry. Macht halt immer Sinn, ne?
Ja, man genau. muss sich die besten rauspicken, wie bei der Lese. Der, ne? So schön auf dem Rütteltisch und dann mal gucken, welcher Winzer, welche Winzerin wirklich, ja.
Und ich meine, du hast es ja gerade gesagt, der individuelle Prüfstand. Ich würde sagen, das haben wir jetzt hiermit mal, zumindest mit denen, die wir uns da rausgepickt haben, gemacht, um das einfach mal einzuordnen. Ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Auch ein paar Überraschungen dabei. Aber summa summarum, würde ich sagen, kann man schon machen.
Ja, man muss auch sagen, ist ja immer sehr subjektiv. Also ich finde auch immer den Leuten wichtig zu sagen, auch ich bin recht meinungsstark in meinem Geschmack und so, muss sagen, hey Leute, probiert einfach individuell und schaut, was euch schmeckt. Und ich finde halt, solange es dir schmeckt und es irgendwo handwerkliche Parameter hat irgendwo und der Winzer davon auch genug abkriegt, hey, dann trink auch restsüß bis zum Umfallen, bis du irgendwie bei deiner Zahnzusatzversicherung anrufen Zucker musst, weil es so süß ist. So, ich finde immer, trinkt, was ihr wollt, aber wenn so lange es Handwerk ist irgendwo, eventuell so leicht sogar biodynamisch oder so und da wirklich ein Winzer ist, der das von Liebe macht, lasst euch von niemandem erzählen, was richtig oder falsch ist. Es geht nur um euren Gaumen. So, ne? Das ist ein bisschen das Ding. Aber ja.
Im Grunde bestätigt sich hier unsere erste Folge, zweite Staffel. Wie werde ich Weinprofi? Bitte auch wieder schauen, dass der Wein irgendwie eine Herkunft zeigt, eine Handwerklichkeit zeigt. Und das sieht man zum Teil schon am Etikett bei den drei Freunden. Sucht man.
Ja, genau,
und,
exakt.
Genau,
exakt,
und das wäre, glaube ich, jetzt auch was man wieder mitnehmen kann. Herkunft und Handwerk sind das, was einen guten Wein zu einem guten Wein machen. Ja.
Ja, voll. Und ist der Winzer eben auch, steht der Winzer ein bisschen im Rampenlicht, ne? Weil darum geht es ja auch. Oder zumindest so, dass man ihn von ihm mitbekommt, wenn er auch was davon hat. Und ich glaube, zum Beispiel bei Apache oder so geht das ja Hand in Hand irgendwie.
Das ist fair, ne?
Mit Release-Partys, die dann im Weingut stattfinden, was ich mir sehr lustig vorstelle. Bin ich fast schon ein bisschen traurig, nicht da gewesen zu sein. Und bei HO Spanier und bei Kuhn ja klar mit den Jungs irgendwo, da kriegen die Winzer auch ein bisschen was davon ab von diesem Fame. Und die sind
die
im
Endeffekt. Die brauchen es nicht.
Brauchen es nicht, aber die kriegen es, weil sie haben den Wein gemacht. Und das war das, was ich vorhin meinte. Wir alle sitzen hier zusammen, weil es halt Winzer und Winzerinnen gibt, die tolle Weine keltern irgendwie am Ende des Tages. Und finde, wenn das nicht zu kurz kommt, kann man auch ruhig mal bei einem Promi-Wein zugreifen. Wenn es sein muss.
So, in dem Sinne würde ich sagen,
Schlusswort.
Wir schenken uns jetzt noch ein Glas von dem Herbstmeister ein. Wenn der sich so toll entwickelt hat, muss ich nämlich auch noch mal probieren. Und ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war sehr interessant, war spannend.
Danke für die Einladung und bis zum nächsten Promi-Wein.
Jo, genau, wer weiß, was da noch alles so kommt.
Das war Wissensdurst, der Weinpodcast der Rheinpfalz. Mehr Weinwissen gibt's unter rheinpfalz.de/wein. Bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über eine Mail an wissensdurst@rheinpfalz.de. Oder, wenn ihr auf Spotify hört, über einen Kommentar direkt unter der Folge.
Zum Schluss noch eine Anmerkung der Redaktion. Wenn wir davon sprechen, dass durch Promi-Weine auch neue Zielgruppen erschlossen werden können oder Menschen anders an das Produkt Wein herangeführt werden, dann meinen wir damit immer Menschen, die generell Alkohol trinken, aber gegebenenfalls aufgrund der Etikette oder anderen Gründen bisher keinen Wein getrunken haben, sondern vielleicht eher hochprozentige Schnäpse oder Bier. Außerdem wollen wir noch einmal betonen, dass dabei natürlich immer nur maßvoller Genuss gemeint ist.